SWR 2 Leben.
Das Hauptbackprogramm für den Tag heute ist erledigt. Der Laden ist fast voll. Die Produkte liegen fast im Laden alle. Und jetzt werden Sachen gebacken, wie Schwarzbrot.
Bernd Wiggershaus in seiner Backstube. Er hat weiße, kurze Haare, einen kurzgeschnittenen Bart, lebhafte Augen.
Alles andere, was für die heutige Produktion ist, ist schon im Laden, haben wir schon erledigt, haben wir heute Nacht gemacht.
7 Uhr in der Frühe ist für einen Bäcker spät. Bernd Wiggershaus hat gerade ein Backblech mit Brötchen aus dem Ofen gezogen. Geselle Christian Drobny portioniert auf einem Tisch dunklen Teig für Schwarzbrot. Neben ihm streicht Oma Schokolade über Croissants. Er ist der Auszubildende. Durch 3 breite Fenster fällt Licht in die Backstube. Dazu LED-Lampen an der Decke. Die Backstube ist ziemlich eng, etwa 10 mal 15 Meter in der Fläche. Vorne stehen 2 Maschinen, ein Spiral- und ein Hubkneter. Dazwischen ein schmaler Gang. Im hinteren Teil dominiert der breite, hohe Ofen. Das von der Hitze gelbbraun gefärbte Metall im Inneren zeugt von unzähligen Backvorgängen. Unter den Fenstern an der Längsseite Tische, an denen Teige ausgerollt und geformt werden. In Reichweite Zutaten in Schüsseln und Schalen, flüssige Schokolade, Vanillepudding, eingeweichte Körnermischungen. Bernd Wiggershaus öffnet den Deckel der Teigpresse.
Da wiegen wir immer Teigstücke für 30 Brötchen. Machen wir ein großes Teigstück, ein großes Rundstück. Und das wird dann mit der Presse hier in 30 gleich große, kleinere Brötchen eingeteilt, gepresst und gewirkt. Da kommen die Brötchen als Teiglinge. Und dann werden die dann letztendlich, wenn man Spitzbrötchen machen möchte oder Schnittbrötchen machen möchte, werden die dann auf dem Tisch abgesetzt und noch mit Hand langgestoßen und dann geschnitten.
Jeden Morgen zwischen 800 und 1000 Brötchen. Dazu diverse Brote und sonstiges Gebäck. Seit 4 Stunden sind die 3 in der Backstube bereits zugange, damit alles pünktlich nach vorne in den Laden kommt. Der Geselle öffnet den Backofen, um ein Blech mit Schwarzbrotteig hineinzuschieben. Die Hitze strömt hervor.
Da sind noch Rosinen und Nüsse und Mandeln noch zusätzlich drin. Das sind 900 Gramm, aber das wird sowieso dann nachher geschnitten und dann packungsweise verkauft.
Weißes T-Shirt, eine weiße Schürze um die Hüfte gebunden, ein weißes Bäckerschiffchen auf dem Kopf. Christian Drobny ist seit fast 25 Jahren im Betrieb. Seine Ausbildung hat er vorher bei einem Bäcker in der Nähe gemacht. Bernd Wiggershaus hat ihn dann übernommen. Die beiden sind fast gleich alt, Anfang 50. Jede Nacht dasselbe. Vom Sofa aus beobachte ich, mich schlafend stellend, wie mein Vater unter dem Schummerlicht einer Beistelllampe Haferbrei vom Teller löffelt. Möglichst leise. Er will mich nicht stören. Wir wohnen in beengten Verhältnissen. Ich habe kein eigenes Zimmer. Mein Vater packt seine Aktentasche und stopft den Henkeltopf mit dem Mittagessen hinein. Dazu eine Thermoskanne mit Kaffee. Er steht auf, löscht das Licht und schließt leise die Wohnungstür. 55 Jahre ist das nun her. Manchmal tut er mir im Nachhinein leid.
Und hier jetzt, was haben Sie da gemacht? Da haben Sie Teige erstmal geformt oder?
Da habe ich ganz normal das Schwarzbrot abgewogen, rundgestoßen, aufgearbeitet und dann in die Form gesetzt. Und dann noch mit Pappe abgestrichen. Und jetzt kommt's, wenn es ein bisschen angegangen ist, in den Ofen.
Christian Drobny schnappt sich eine lange Stange mit Schaufel und schiebt die Fläche unter die Formen mit den Teiglingen. Der Geselle kann froh sein, nicht in einer Großbäckerei arbeiten zu müssen, womöglich als Leiharbeiter, wie es das heutzutage oft gibt.
Schmeiß mir da, musst du mir jetzt den Ofen nicht schmeißen, bloß nicht schmeißen. Teil ist angebraten bei 260 Grad, dann fallend auf 150 und dann 3 Stunden. 3 bis 3,5, die kleinen, ein bisschen kleinen Brot, ein bisschen weniger, die großen ein bisschen länger natürlich. Ne?
Routinehandlungen. 50 Mal am Tag. Öffnen der Klappe, all die Hitze, Klappe zu, dann an den nächsten Teig. Zigtausende Male im Jahr.
Ich mache diesen Betrieb jetzt hier in der 5. Generation in Folge an dem gleichen Ort.
Bernd Wickershaus Bäckerei steht mitsamt dem Laden und dem angrenzenden Wohnhaus an einer Ausfallstraße von Wuppertal. Gleich in der Nähe ist ein Industriegebiet.
Wir haben Unterlagen noch gefunden in den Archiven von 1840, 1842. Aber das ist keine Gründung, da gab es das dann schon. Aber nicht allzu lange, also genaues Datum gibt es dabei nicht. Irgendwo, sage ich mal, 1840 ist auf jeden Fall, gab es die Bäckerei dann hier.
Bernd Wickershaus hat den Betrieb 1993 von seinem Vater übernommen. Schon der hat traditionell mit Sauerteig gebacken.
Ich habe mein Weizenmehl, ich habe meinen Sauerteig, ich habe Salz, ich habe Backhefe und daraus kann ich ein Brot backen. Und dann kann ich ein bisschen Altbrot dazu setzen, damit ich eine gewisse Frischhaltung da reinbekomme und auch die Röstaromen dann noch in der Kuhme sich ein bisschen intensivieren können. Das kann man alles machen.
Fertigmehl kommt für ihn nicht in Frage.
Man kann es natürlich auch einfach machen. Man kann eine Säcke aufmachen, den Sack in den Tilter reinschmeißen, Wasser dazu, 5 Minuten durchkneten und dann zu Broten aufformen oder aufarbeiten, dann abbacken. Geht auch. Ist man auf der sicheren Seite. Muss man nicht viel können.
Noch einfacher halten es oft die Großen der Branche und die Filialisten. Sie lassen sich fertigen Rohteig aus Osteuropa liefern.
Ja, natürlich, klar. Aus Tschechien, Rumänien werden viele Teiglinge dann produziert und die werden dann hier auf dem deutschen Raum verteilt und abgebacken und dann frisch abgebacken und dann geliefert. Es ist einmal nichts Abwegiges oder nichts Schlechtes in dem Sinne.
Aber da kommen Sie nicht mit dann?
Vom Preis her kommen wir da nicht mit. Das ist eine Kalkulationsgeschichte, dass ich da, selbst wenn ich realistisch wirtschaftlich rechnen würde, müsste ich Teiglinge einkaufen, die eben abbacken und in den Laden legen. Da stehe ich mich besser bei, als wenn ich die hier selber vor Ort produziere.
32 Cent kostet das Brötchen bei ihm im Laden. Beim Discounter nur 15 Cent. Allein für Strom und Gas zahlt Bernd Wickershaus monatlich 1.500 Euro. Hinzu kommen Kosten für Betriebsmittel und Versicherungen. Über die Gehälter für die Angestellten hat man da noch nicht geredet. Auch Bäcker kriegen immer mehr Arbeit abgenommen. Teig wird kaum noch von Hand geknetet. Das erledigen die Maschinen. Allenfalls werden die Teiglinge ein wenig ausgeformt. Und sonst? Der Staub ist geblieben.
Der Mehlstaub, den kann man nicht vermeiden in dem Sinne. Aber er hält sich deutlich in Grenzen. Früher war viel mehr Staub in der Luft. Ganz früher hatte man das Mehl in Jutesäcken angeliefert. Und dann wurde es auch ausgeschlagen, der Jutesack, damit das letzte Körnchen Mehl da ja auch noch, weil das teuer war. Der größte Unterschied zwischen heute und früher ist, dass man früher einen sehr großen Wert darauf gelegt hat, Rohstoffe zu sparen oder sehr schonend mit Rohstoffen umzugehen, weil die am teuersten waren. Der Geselle, da konnte ein Geselle mehr dabei sein. Da konnte man noch 3 Leute mehr dahinstellen. Der war leicht bezahlt. Das Rohstoff, das Mehl, die Butter, die Sahne, das war teuer.
Freitags zieht mein Vater die Lohntüte aus der Aktentasche. Wir stehen um ihn herum. Ein durchsichtiges Zellophan, darin ein schmaler Papierstreifen, auf dem die Abzüge, die Sozialabgaben notiert sind. Wichtig aber sind die Geldscheine und Münzen. Der Wochenlohn. 176 Mark und 52 Pfennig, bei Überstunden vor Feiertagen etwas mehr. Insgesamt im Monat knapp über 700 D-Mark. Das ist im Jahr 1965 für einen Handwerker knapp unter Durchschnitt. Die Miete für die 45 Quadratmeter Wohnung beträgt 170 D-Mark. Ein Kilogramm Kaffee kostet 17 Mark, ein Liter Milch 68 Pfennig, ein Kilo Mehl, 1,09 Mark. Ein Tonbandgerät für 258 D-Mark kann sich mein Vater nicht leisten. Das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre ist bei uns noch nicht angekommen. Gelegentlich hilft meine Mutter in einer Wäscherei aus.
Heutzutage ist es so, kannst ein Kilo Mehl mehr nehmen, ist nicht schlimm. Heute muss ich gucken, dass ich die Manpower, die ich habe, die Angestellten, so optimal einsetze wie möglich, dass da keine Leerzeiten entstehen. Das ist ganz, ganz extrem, dass es also sich so geändert hat, dass man sagt, Rohstoffe kann man vernachlässigen. Heute muss ich gucken, dass ich mit so wenig wie möglich Leuten auskomme.
Christian Drobny verdient monatlich 2.600 Euro brutto. Oma erhält im ersten Jahr 565 Euro und liegt damit im Vergleich zu anderen Berufen im unteren Bereich. Im Elektrohandwerk werden rund 650 Euro brutto gezahlt. Für auszubildende Maler 620. Manchmal besuche ich mit der Mutter meinen Vater in der Großbäckerei. Der hat Sonntagsdienst. Und wir beobachten stolz, wie er allein im Betrieb, in Unterhemd und mit hoher Bäckermütze, zwischen ratternden Maschinen herumwuselt und sie kontrolliert, die Rührmaschinen, 4 Backöfen, die Teiganlage, wie er an den Knöpfen dreht, alles im Griff hat, er alleine, mitten im Mehlstaub. Der Rest also heute mal da. Oma schüttet aus einem Sack Mehl in den Hubkneter. Er tritt wie bei einem Motorroller eine Pedale am unteren Teil der Maschine. Oma ist 29 Jahre alt und stammt aus Casablanca in Marokko. Eine Weile hielt er sich in Frankreich und Italien auf. Er hat eine Arbeitserlaubnis. Bernd Wiegershaus konnte er eine abgeschlossene Ausbildung zum Friseur vorweisen. Kein Schulzeugnis.
Er hat hier die Ausbildungsstelle bekommen, weil ich keinen anderen hatte. Und es keinen anderen gab, der diese Ausbildung machen wollte. Sie sind sehr engagiert, den Beruf wieder attraktiv zu machen. Dass wir nachts arbeiten müssen, das können wir nicht wegdiskutieren, das können wir auch nicht beschönigen, sondern das ist so. Das musst du annehmen, das musst du akzeptieren und damit musst du dich abfinden. Und wenn du das schaffst, ist alles andere möglich. Wir arbeiten hier deswegen nicht mehr.
Aus Kostengründen kann Bernd Wiegershaus Auszubildende nach ihrer Gesellenprüfung nicht übernehmen. Die Bäckerinnungen starten immer wieder Initiativen, um jungen Menschen den Beruf schmackhaft zu machen. Back dir deine Zukunft, nennt sich ein Internetprojekt mit Videoanimation.
Ja, da haben wir da sehr viele junge Leute, die dann eben halt dann lieber abends mit ihren Freunden auf der Rolle gehen und dann vergessen, auch mal nachmittags zu schlafen. Und dann zu sagen, komm, ich nehme Anlauf, ich schlafe jetzt nachmittags bis 6 und dann gehe ich mit denen auf der Rolle, dann kann ich auch durchmachen. Dann kann ich auch von da aus, von der Kneipe aus direkt in die Backstube kommen. Alles schon gemacht, alles schon selber auch mitgemacht. Es geht, man muss halt dann gucken, dass man den Schlaf an einer anderen Zeit kriegt.
6x6. Wie Samstag.
Der Geselle reiht mit Oma am Tisch Brötchenteiglinge auf die Backbleche. Das muss sitzen, das muss schnell gehen. Denn vorne im Laden ist längst Betrieb. Es ist 6:30. Arbeiter vom nahen Industriegebiet kommen herüber. Fahrer nutzen die Gelegenheit, um sich vor der nahen Autobahnauffahrt zu versorgen. 2 Verkäuferinnen kümmern sich. Der Chef liefert gerade Bestellungen an Hotels und Schulen aus.
Zeige ich Ihnen gerne. Ja. Das wäre jetzt die Schwedenstange, die wir haben. Dann haben wir ein leckeres Quarkbrot, das ist hier oben, mit Quark im Teig drin gebacken. Sehr beliebt hier oben.
Ein typisches Bäckereigeschäft. An der Wand breite Regale mit Broten, darunter die Auslagen für Brötchen, unter der Theke hinter Glas das Gebäck. Drüben werden Brötchen geschmiert, dahinter stehen die Kaffeeautomaten. Ein paar Quadratmeter sind für das Stehkaffee eingerichtet.
Wir legen die Brötchen immer frisch, täglich, wenn die Kunden nach Bedarf halt möchten. Herzhaftes Gebäck, gemischte Brötchen wie Dinkelbrötchen, Käsebrötchen, Schwedenstange, Römerstange.
Chef kommt.
Jawohl, höre ich schon am Auspuff.
Wenn ich hier zur Pacht drin wäre oder wenn das alles fremd angemietet wäre, dann wäre dieser Betrieb hier nicht mehr wirtschaftlich, könnte ich hier nicht existieren. Wäre ich hier schon längst nicht mehr. Das ist nur noch, weil es Eigentum ist, weil es eben halt Bestand ist. Aber als neu einzurichtendes und als neu aufzubauendes Geschäft wäre das hier nicht mehr tragbar.
Jahrzehntelang kleine Brötchen backen. Sich die Nächte um die Ohren schlagen. Rauf und runter rechnen, ob es unterm Strich doch noch reicht.
Kleine Brötchen backen, natürlich. Man weiß, dass man nicht reich wird, das wusste man von Anfang an. Aber man kann davon leben. Man hat genug Arbeit, man hat aber auch ein Auskommen, dass man sein Leben leben kann, dass man da jetzt nicht noch irgendwie fremdfinanziert oder noch nebenbei noch irgendeinen Job braucht, sondern man kann davon leben, wenn man es vernünftig macht. Aber ist ein harter Job und man muss dann kleine Brötchen backen. Ja, klar, natürlich, in dem Sinne.
Wenn mein Vater mittags zurückkommt, sitze ich an den Schularbeiten. Er ist übermüdet, säubert den Henkeltopf und die Thermoskanne am Spülstein. Dann legt er 4, 5 Brötchen, die einen schrägen Schnitt haben, in den Brotkorb. Ausschussware. Er trinkt noch einen Schluck kalten Kaffee aus der Kanne, raucht eine filterlose Zigarette und schlurft ins Schlafzimmer. Schließt die Tür. Später gehe ich an den Wandschrank und esse 2-3 Brötchen, trocken, mit Heißhunger, weil die nur so schmecken. Eine Woche später, 3 Uhr nachts. Ich muss ein Taxi nehmen, da ich kein Auto habe und nachts keine Busse fahren. Oma wird meist vom Gesellen mit dem Auto mitgenommen. Manchmal geht er auch zu Fuß, eine Dreiviertelstunde. In der Backstube der übliche Nachtstress. Oma steht an einem der Tische.
Was machst du jetzt?
Ich mache Pudding für Erdbeerpudding.
Für den Erdbeerboden, den Boden. Pudding unten. Da kommt ja unter den Erdbeeren kommt da noch eine Schicht Pudding, damit es ein bisschen saftiger schmeckt.
Bernd Wickershaus und der Geselle stehen über den Tisch gebeugt und füllen aufgeschnittene, längliche Brötchen mit Wurst und Gehacktem.
Müssen ganz schön die Finger fliegen lassen, wa?
Morgen früh ist das immer so. Morgen früh machen wir das.
Was ist denn das?
6 Uhr und dann kommt ein bisschen Ruhe rein, wenn der erste Füllung für den Laden da ist. Und dann kommt ein bisschen mehr Ruhe rein.
Was ist denn das, die kleinen Sachen?
Das wird jetzt noch Hähnchenwein. Alles was Wurst, was herzhaft ist. Einige Gebäck, was von der Karawanszeit herkommt. Schon Mittwoch. Karawan.
Freizeit hat mein Vater eigentlich nur an 3 Sonntagen im Monat. Dann machen wir Ausflüge nach Schloss Burg, zum Altenberger Dom oder wir drücken uns auf der Hauptstraße von Remscheid an den Schaufenstern die Nase platt. Aber immer ist er übermüdet.
Die Sturmzeiten sind jetzt vorbei. Ich bin jetzt auch schon über 50 und also Samstag kann man immer weggehen, da ist ja kein Problem. Freitag ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil ich da Samstagmorgen schon 1:30 hier anfange. Aber ansonsten habe ich da keine Einschränkung. Ich lege mich dann nach der Arbeit 2-3 Stunden hin. Dann, wenn ich aufstehe, kommt die Frau nach Hause, essen wir was. Also gehen wir vielleicht noch ein bisschen spazieren. Sonst hätte sie mir schon, glaube ich, längst den Laufpass gegeben, wenn wir ja nichts mehr zusammen unternehmen würden.
Den Jahresurlaub verbringt Christian Drobny regelmäßig an der Ostsee. Das wird ein Leiharbeiter in einer Großbäckerei sich kaum leisten können. Er würde auch keine 25 Jahre in einem Unternehmen bleiben können. Am späten Nachmittag kommt mein Vater im Schlafanzug aus dem Nebenzimmer. Blau-weiß gestreift. Fast wie ein Zebra auf Hausschuhen. Oder wie ein Häftling. Das Haar ist vom Schlaf zerzaust. Er setzt den Schnabel der Kaffeekanne an den Mund, trinkt einen Schluck, geht wieder rüber und zieht die Bettdecken gerade. Manchmal beobachte ich ihn, wie er dabei vor sich hinschimpft. Dann macht er ein wenig Hausarbeit, saugt Staub, fegt den Balkon, liest die Tageszeitung und schaltet das alte Röhrenradio ein. Wir boxen uns gegenseitig in die Rippen und spielen mit einem Tennisball im Wohnzimmer Fußball. Ein Tor ist zwischen Wohnzimmerschrank und Kohleofen, die Tür zum Flur bildet das Gegentor. Einen Fernseher gibt es erst zur Fußball-Weltmeisterschaft 1966. Und wir sehen zum ersten Mal zu Hause die Tagesschau. Schwarz-weiß. Gegen 9 geht mein Vater wieder ins Bett.
Das dauert nicht lange.
Christian Drobny werkelt neben dem Backofen an einem Tablett. Er schiebt Brötchenteiglinge auseinander.
Ja, das kriegt unser Lehrling noch nicht genauso hin. Da muss man ja zwischendurch mal kontrollieren. Sonst hängen die alle aneinander und gehen da nicht richtig auf. Backen dann auch nicht richtig durch und werden dann pappig. Aber er kriegt das schon hin.
Er lernt ja noch.
Eben. Deswegen ist das auch eine Lehrzeit, eine Ausbildungszeit.
Bernd Wiggershaus kümmert sich um den Kartoffelbrotteig im Spiralkneter. Die Kartoffeln dazu haben die Verkäuferinnen am Vortag geschält. Eine von ihnen müsste gleich kommen. Es ist schon 5:30. Um 6 macht das Geschäft auf. Die nächste Bäckerei ist 1,5 Kilometer entfernt, in einem Supermarkt. Der hat noch nicht geöffnet. Ansonsten ist Bernd Wiggershaus mit seiner Backstube im Umkreis allein. Alle anderen haben im Laufe der Zeit dicht gemacht.
Ein Aufgeben ist es ja in dem Sinne nicht. Die meisten, ja fast ausschließlich, sind einfach aus Altersgründen dann haben den Betrieb schließen müssen, weil der Nachwuchs fehlt, weil der Nachfolger nicht mehr zu finden war.
Bernd Wiggershaus' Ehe ist kinderlos. Somit wird er in der fünften Generation womöglich den Betrieb einstellen müssen, falls sich auch bei ihm kein Nachfolger findet.
Selbst wenn Kinder wären, oder eigene Kinder sind ja auch keine Option oder keine Sicherheit, dass dann der Betrieb weitergeführt wird.
Nach einer Prognose des Verbandes Deutscher Großbäckereien wird bis 2020 die Zahl der Bäckereien auf 8000 sinken. Die Gründe sind immer die gleichen. Discounter, mangelnder Nachwuchs, unattraktive Arbeitszeiten. In Stuttgart gibt es nur noch 38 backende Betriebe. In den 1960er Jahren waren es mehr als 600. In den Landkreisen von Baden-Württemberg setzen sich Betriebe mit einer Großbackstube und mehreren Verkaufsstellen durch. Für Gesellen wird es so immer schwerer, einen Job zu finden. Die Perspektiven, vor allem auch für junge Leute in der Ausbildung, sind vage.
Wie sieht denn das aus mit der Rente?
Ja, ich habe ja noch eine zusätzliche Rente, eine Riester-Rente habe ich noch abgeschlossen und habe dann noch, muss ich natürlich ein bisschen den Kopf vorher machen, noch eine, die Betriebsrente und dann gibt es noch eine Bäckerrente auch noch, ne, irgendwie sowas, oder gab es die mal irgendwas, ne, das war mal, ne? Das ist das in die Betriebsrente gegangen. Ja, und dann na, was zur Seite gelegt, privat, dann hoffe ich, dass ich damit auskomme.
Morgen.
Morgen zusammen.
Genau. 20 vor 6. Die Verkäuferin ist durch den Seiteneingang hereingekommen. Sie zieht sich kurz um und schnappt sich sogleich Brote und Brötchen vom Regal, um den Laden zu bestücken. Kurz vor 6 zieht sie die Jalousien hoch, schaltet das Licht ein und öffnet die Ladentür. Ein erster Kunde kommt herein, ein Anwohner.
Wieder aus dem Bett gefallen.
Ja. Hast du auch Brot?
Hab ich noch nicht.
Noch nicht?
Kassler noch nicht, nein. Da sind sie zu früh.
Der Mann lässt sich eine Weile Zeit und entscheidet sich dann für ein Weißbrot. Er lässt es an der Maschine schneiden.
Ja, ein bisschen dicker. Wenn ich schneiden darf, ja, ein bisschen dicker. Ja.
Nach und nach kommen die Handwerker aus dem Industriegebiet. Die wollen wie jeden Morgen belegte Brötchen und eilen gleich wieder aus dem Laden. Über der kleinen Theke des Stehcafés hängen Urkunden. Der Meisterbrief von Bernd Wiggershaus. 10 Jahre will er noch backen. Der Geselle ist dann auch fast im Rentenalter. Oma muss zusehen, dass er seine Ausbildung schafft. Und ein neuer Auszubildender, ein junger Mann aus der Nähe, wird auch bald hier anfangen. Noch geht es ja weiter. Noch wirbt Bernd Wiggershaus jedes Jahr bei Schülern um Nachwuchs.
Oder eben halt auch nur ein positives Image in die Welt zu bringen, dass also Bäckerhandwerk schon ein Handwerk ist, was man lernen muss, was auch ein gewisses Können voraussetzt, was es vielleicht auch wert ist zu lernen.
Nach 25 Jahren im Betrieb bekommt mein Vater eine Urkunde. Dazu gibt es eine kleine offizielle Feier. Mein Vater ist schüchtern. Die Ehrung ist ihm unangenehm. Als er mittags von der Arbeit kommt, zieht er die gerahmte Urkunde aus der Aktentasche. 2 Jahre später geht er in Rente. 850 Mark ohne Abzüge. Zum ersten Mal leistet er sich mit meiner Mutter eine Urlaubsreise nach Südtirol. Die Urkunde hängt im Wohnzimmer, hinter der Tür zum Flur, unbeachtet. 1994 stirbt mein Vater. Wo die Urkunde abgeblieben ist, weiß niemand mehr.